Der Rasenfunk Kurzpass. Wir wollen heute sprechen über die zweite Bundesliga der Männer. Da ist wieder so einiges passiert. Bisschen was an der Tabellenspitze. Heute geht's aber eher um das untere Gefilde der Tabelle. Erkläre ich euch gleich hier in Rasenfunk Kurzpass 261. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Rasenfunk-Kurzpass. Wir wollen uns mal wieder mit der zweiten Bundesliga der Männer auseinandersetzen, denn die hört ja irgendwie nicht auf, Geschichten zu produzieren, und die wollen wir hier abbilden. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der @genetzer auf mastodon.social und ich begrüße heute bei mir eine tolle Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Zum einen haben wir hier eigentlich ein Kollegen-Duell, eine Kollegen-Kooperation. Zum einen ist Fadi Keblawi da von den Nürnberger Nachrichten, der @gopankhurst auf Twitter, und man kann ihn auch hören im KDEP-Podcast, und das gibt schon einen kleinen Hinweis, was vielleicht dein Vereinsschwerpunkt sein könnte. Hallo Fadi, schön, dass du wieder hier bist.
Guten Tag, hallo, ich freue mich.
Ich freue mich ebenso. Michael Fischer ist nämlich auch hier, auch von den Nürnberger Nachrichten und vom Fürther Flachpass, dementsprechend auch als Flachpass unterstrich auf Twitter zu finden. Siehst du, wie leicht das jetzt mir von der Lippe geht? Michi, du hast alles richtig gemacht. Danke, dass du dich umbenannt hast, und schön, dass du hier bist.
Hallo zusammen, und ja, ich habe letztens schon die Anspielung verstanden in einer der früheren Rasenfunk-Folgen.
Ja, sehr gut. Das ist schön, dass ihr nicht nur hier mit dabei seid, sondern zum Teil auch aktive Hörer seid. Und ich glaube, das können wir auch über Luis Löser sagen. Er ist unter anderem Fanradio- und Blindenreporter beim SV Sandhausen, dementsprechend auch der Experte zum SVS. Er ist der @regionalkapital auf Twitter. Hallo Luis, schön, dass du mal wieder hier bist.
Hallo Max, und ich freue mich, dass ich diese fränkische Runde ergänzen darf, denn ich schalte mich aus Bayreuth dazu. Also Grüße aus Oberfranken.
Es ist ja ein absoluter Traum. Also vom Proporz her bekommt Michael Söder Freudentränen in den Augen, wie das hier aufgeteilt ist, und ich sitze ja in München. Also eine bayerische Runde, hört aber bitte trotzdem weiter, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte verwendet es nicht gegen uns. Wir wollen auf die zweite Liga blicken. Vorher möchte ich aber natürlich noch loswerden, dass der Rasenfunk nur durch euch möglich ist, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Der Rasenfunk finanziert sich ausschließlich über euch. Wir zahlen unsere Gästen ein Honorar. Noch ist es ein bisschen zu klein, meinem Empfinden nach. Und auch mein Lebensunterhalt bezieht sich aus dem Rasenfunk, aber um den geht es jetzt gar nicht vorrangig. Auf rasenfunk.de/supportersclub könnt ihr uns unterstützen, und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das tut, wenn ihr euch einfach überlegt, was haben diese Sendungen für euch für einen Gegenwert. Also ist das irgendwie ein kleiner Kaffee im Monat oder ein Kinobesuch im Monat? Und das kann man ja auch tun, wenn man nur zum Beispiel diese Zweitliga-Kurzpässe hört, weil man sich vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht für die erste Liga interessiert. Also bitte geht mal in euch, ob ihr uns unterstützen wollt. Unter rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie das geht. Jetzt blicken wir auf die Liga, und erstmal müssen wir so ein bisschen aufarbeiten, was da so passiert ist in den letzten zwei Wochen. Wir haben unter anderem ein Hamburger Derby gesehen, das mit ereignisreich vielleicht ganz gut umschrieben ist. Wir haben aber auch gesehen, ich weiß jetzt nicht, wer von euch beginnen möchte, Michi, vielleicht darfst du mal als Erster anfangen. Wir haben aber auch gesehen, dass der HSV danach verloren hat, und die Frage, die mir sogar HSV-Fans gestellt haben, ist, verkacken die es schon wieder? Ja doch, eigentlich genauso wird einem die Frage gestellt. Wie blickst du denn auf das, was da jetzt so an der Tabellenspitze passiert ist?
Die Antwort ist ja.
Wirklich?
Also ich habe mittlerweile wieder das Gefühl, ja, es ist zu viel HSV, ich war schon wieder passiert, und auch diese Bestimmtheit, mit der versucht wird, das wegzudiskutieren. Ich habe letztens ein Interview gesehen, ich glaube, es war Schodlau, der sagte, nein, das ist uns alles scheißegal, was da diskutiert wird, und das schaffen wir auf jeden Fall. Allem Anschein nach schaffen sie es ja auf jeden Fall schon mal nicht, also weil ich bin, wenn wir gleich springen, auch sicher, dass die oberen beiden das schaffen. Das heißt, HSV wird auf jeden Fall Relegation spielen, und dass es in den letzten Jahren nicht allzu erfolgreich war, hat man gesehen. Aber also vielleicht hat man es auch nicht anders verdient, wenn man halt gegen den 1. FC Magdeburg, der nicht hoch genug gelobt werden kann für seinen spielerischen Ansatz, aber wenn man da zweimal in der Saison 3-2 verliert als Aufstiegskandidat, wenn man da die Unterschiede kennt, monetär alleine, dass man da zweimal verliert. Gibt auch andere Aufstiegsanwärter, die zweimal gegen den 1. FC Nürnberg verloren haben. Es gibt Aufstiegsanwärter, die gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth nur einen Punkt geholt haben. Also da gibt es einige Vereine, die das schon auch verdient haben, nicht aufzusteigen. Und andere haben es eben dann doch mehr verdient, aufzusteigen vielleicht.
Habe ich da einen Konsens hier in der Runde, Fadi? Also die anderen sind natürlich Darmstadt und Heidenheim, die haben beide ihre Spiele gewonnen seit der letzten Ligatour. Das Tabellenbild ist 64 Punkte Darmstadt, 60 Heidenheim, und dann haben wir eben schon eine 4-Punkte-Lücke auf die 56 Punkte des HSV.
Ja, natürlich haben wir da einen Konsens, wie wer bin ich, um Michael Fischer zu widersprechen. Ich glaube auch, es wird maximal die Relegation für den HSV. Und ich glaube nicht, dass sich da dann ein Erstligist findet, der keine Antwort auf den Walterball weiß. Deshalb, sie schaffen es diesmal eben in die Relegation und scheitern da. Ich bin die ganze Zeit überlegen, welcher Aufstiegsanwärter zweimal gegen den ersten FC Nürnberg verloren hat, aber gut, das ist jetzt erstmal nicht das Thema. Ist ein bisschen schade für den HSV, so unsympathisch man diesen Trainer finden kann. Er hat immerhin eine Idee vom Fußball, was man ja nicht über alles sagen kann in dieser Liga. Das ist so ein bisschen das Einzige, was mich da etwas traurig stimmt mit Blick auf den HSV, dass diese Idee jetzt eben auch wieder zerschellt am System zweite Liga, über das ich diesmal gar nicht so viel schimpfen will, weil da habe ich beim letzten Mal hier schlechte Erfahrungen.
Ja, du bindest das Feedback mit ein. Michi, willst du auflösen, gegen wen, welcher Aufstiegsanwärter verloren hat? Bielefeld geht's aber nicht, oder?
Fortuna Düsseldorf, Aufstiegsanwärter, habe ich ja gesagt, nicht
ja,
Aufstiegsanwärter.
Eben, stimmt. Ach, ja, stimmt,
Eva,
tatsächlich.
Am Freitag sehen wird, aber ja, Fortuna Düsseldorf hat da sogar dreimal gegen den ersten FC Nürnberg verloren, wie Fatih Weiß im Pokal ja auch noch.
Ein Lieblingsgegner des Ersten, der einzige für
ja, genau,
Lieblingsgegner des Ersten FC Nürnberg.
Ja, verrückt. Fortuna und St. Pauli und Paderborn, aber auch alle mit 50 Punkten, 6 Punkte hinter dem HSV. Luis, kommt da noch jemand ran von den hinteren Plätzen, deiner Meinung nach?
Ja, ich hatte eigentlich Paderborn nach dem Spiel gegen Sandhausen schon abgeschrieben, hatte gesagt, so, damit war es das dann mit dem Aufstieg, aber der HSV könnte sie ja jetzt wieder reinholen, am Freitag gibt's ja das direkte Duell, also wenn da der HSV nochmal federn lässt, dann ist da vielleicht auch nochmal was drin, aber so also rein realistisch sehe ich auch einfach, also ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie sich da noch viel an diesen Top 3 ändert und ich glaube auch, dass der HSV in die Relegation geht, um mich da mal dem allgemeinen Chor anzuschließen. Was Michi gemeint hat, ich finde auch, dass der HSV so ein bisschen, also das hat mir auch schon dieser Vuškovic-Geschichte gesehen, da will ich jetzt aber auch gar nicht mehr groß drüber reden, aber dass man sich so ein bisschen so dieses Lagerdenken, sich so ein bisschen nach außen abschottet. Tim Walter hat jetzt auch nochmal auf der PK gestern gesagt, ihm interessiert nicht, was von außen rangetragen wird, er ist da 100% überzeugt. Und ich weiß nicht, ob das dann manchmal wirklich nur Selbstvertrauen ist oder ob es dann teilweise fast schon an Arroganz oder Unbelehrbarkeit grenzt. Auch so eine Aussage wie nach dem KSC-Spiel. Was unsere Kritiker ja nicht wissen, ist, dass wir nächstes Jahr gar nicht mehr in dieser Liga spielen. Ja, mal, also ich glaube, da sind viele Aussagen dabei gewesen, die ihm später vielleicht so ein bisschen jagen werden.
Das kennt man von Tim Walter natürlich gar nicht.
Ja, deswegen, ich bin mal gespannt, aber ich würde es mir natürlich wünschen, dass es noch ein spannenderes Aufstiegsrennen gibt, sehe es aber gerade nicht so ganz, mal gucken, also am ehesten, wenn Paderborn jetzt eben dieses direkte Duell gewinnt, dann könnte es nochmal ein bisschen spannend werden da oben drin, aber die haben eben auch gezeigt, dass sie dann wieder gegen Sandhausen ein Spiel, was sie eigentlich schon längst hätten schließen können, also dass Sandhausen dann 2-0 aufholt, gab es glaube ich 3 Jahre lang nicht mehr. Paderborn hat es geschafft, dass der SVS auch diese Serie dann mal beendet hat. Ich glaube, spannender wird es im Abstiegskampf, aber da reden wir dann ja gleich nochmal drüber.
Ich will ein bisschen aus dem Konsens ausbrechen. Bisher hatten wir immer dramatische Saisonfinals und das wird auch in dieser Spielzeit kommen. Und ich würde mich noch gar nicht festlegen, dass Heidenheim mit den 4 Punkten vom HSV weg ist. Das ist und Tim Walter zu den Aussagen, also man kann natürlich über seine öffentliche Darstellung und so weiter eine Meinung haben, das ist relativ einfach. Ich finde aber auch, dass die HSV-Trainer im Grunde jetzt schon seit ein paar Jahren in der Situation sind, was sollen sie denn sagen? Wenn sie sagen, ja, ich habe auch Angst, dass wir jetzt im April alles verlieren, dann sagen die Leute, guck mal, sogar der Trainer zweifelt. Wenn sie sagen, ach was, das wird alles gut werden, sagen die Leute, ja, der hat ja noch keine Ahnung, was auf ihn zukommt und es wird doch eh schief gehen. Also ich finde, das ist auch ein eher ein undankbarer Job in der Außendarstellung. Naja, wenn wir bei undankbaren Jobs sind, dann können wir jetzt auch einfach über die Spielvereinigung Greuther Fürth und so ein bisschen den Abstiegskampf reden. Das war eine etwas erzwungene Überleitung. Ich gebe es ja zu, denn es gibt ja immerhin viele Geschichten, die man als Fürth-Reporter zu erzählen hat. Also, wir springen in die untere Tabellenhälfte. Da beginnen wir mit KSC und Magdeburg, die sind mit 39 und 38 Punkten im Grunde jetzt langsam raus aus dem Abstiegskampf, denn das sind 9 beziehungsweise 10 Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 16. Müssen wir die Spielvereinigung, die 36 Punkte hat, damit 7 Punkte Vorsprung, müssen wir die noch dazu zählen zum Abstiegskampf, Michi?
Als Berufspessimist würde ich sagen ja, aber sie haben alle Chancen am Freitagabend in Bielefeld, das tatsächlich aus eigener Kraft zu schaffen. Und wenn sie da gewinnen würden, hätten sie den sogenannten Klassenhalt auch sicher. Aber wenn man sich die Auswärtstabelle anschaut, kann man eigentlich fast davon ausgehen, dass sie da nicht gewinnen werden. Deshalb würde ich sie da noch mit reinzählen. Aber Alexander Zorniger, der Coach, den haben wir ja auch schon mal erwähnt hier, als ein oder andere Mal, ist sich sicher, dass sie noch den einen oder anderen Punkt, den sie noch brauchen, Zitat, holen werden. Ich habe mal vor einigen Tagen den beliebten Kicker-Tabellenrechner angeworfen und wenn die Spielverein noch einen Punkt aus 4 Spielen holt, dann wird sie maximal 15. Also es sollte sich ganz gut ausgehen, aber es ist natürlich auch jetzt nicht das Ziel eines Vereins, der aus der Bundesliga abgestiegen ist bis zum letzten Spieltag, um den Ligaverbleib zu spielen. Aber über Ziele und Ansprüche in Fürth habe ich in den letzten Wochen sehr viele Diskussionen geführt.
Also wir sehen schon, zum einen, dieser Freitagabend wird wirklich interessant. Bielefeld-Fürth und Hamburg-Paderborn, beides könnten quasi schon so vorentscheidende Spiele sein. Ja, dann lass doch da mal ein bisschen tiefer reingehen, weil die Saison, also wir haben schon häufiger über Fürth gesprochen. Sie haben sich ja auch unbedingt aufdrängen wollen mit Trainerwechseln und so weiter. Und das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war aber Alexander Zorniger, glaube ich, noch gar nicht so lange im Amt. Kann man denn jetzt schon ein bisschen mehr Aussagen oder klarere Aussagen treffen, was dieser Trainerwechsel bewirkt hat?
Nicht so lange im Amt ist gut. Also wir haben ja in der Winterpause gesprochen, in der
großen Folge mit
Tim und Eva. Ja, tatsächlich. Ich habe ja gehört, das ist das Mainz-Phänomen. Fürth ist überregional nicht von Belang, so ungefähr. Habe ich ja in einer Rasenfunkfolge auch mal vernommen. Da passiert nicht genug bei diesem Verein.
Ist das so? Da kann ich mich jetzt gerade reich mehr dran. Habe ich eine Erinnerungslücke, aber egal.
In einem früheren Kurzpass wurde das erwähnt. Du siehst, ich bin ein stolzer und treuer Hörer dieses Podcasts. Nein, also es ist tatsächlich ja so, dass die Spielvereinigung lange unspektakulär gespielt hat. Also man hat diese 4 Spiele vor der Winterpause, es waren die ersten 4 von Alexander Zorniger. Die erste Geschichte, die man erzählen kann, ist, dass sie am Freitagabend das erste Spiel sich jährt, oder zumindest ein Jubiläum ist, weil das erste Spiel von Zorniger war auch gegen Bielefeld, das hat man gewonnen, dann hat man 3-mal in Folge 1-0 gewonnen und hat noch in Darmstadt unentschieden gespielt. Das heißt, man hatte 10 Punkte aus 4 Spielen vor der Winterpause und hat sich dadurch aus dieser misslichen Lage von Tabellenplatz 18 wieder hochgearbeitet. Ja, und dann haben wir damals gedacht, ja, das wird ja alles total gut. Und es wurde auch in den Wochen nach der Podcast-Aufnahme noch gut. Niklas Klippert hat unter anderem Testspiele gewonnen, auch in Hoffenheim. Luis kennt diesen Verein ja gut. 13-0 geführt man in dem Testspiel angeblich, war unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Angeblich ging es 3-3 aus. Aber dann irgendwie ist dann in dieser langen WM-Pause irgendwas passiert. Also weil im Trainingslager die Testspiele waren schon nicht mehr so gut. Man hat auch dann die Generalprobe, die sogenannte vor dem Saisonstart gegen den österreichischen Zweitligisten Linz, gar nicht überzeugend gespielt, dann aber wieder in Kiel am ersten Rückrundenspieltag ein sehr überzeugendes Spiel gemacht und dachte jeder, gut, die gewinnen da jetzt 3-4-0 in Kiel und haben dann aber verloren. Und das war die erste Niederlage unter Zorniger. Und für mich ist das so ein bisschen so ein Bruch in dieser Saison, weil danach gab es irgendwie kein Spiel mehr, das so wirklich gut war. Also Fadi erinnert sich, wir waren gemeinsam beim Franken-Derby in der Woche danach. Das war von beiden Vereinen fußballerisch nicht ganz so gut, von der Spielvereinigung noch ein bisschen besser als vom 1. FC Nürnberg. Man hat dieses Derby ja auch gewonnen. Und dann in den Wochen danach kann man schon ganz klare Muster erkennen. Also man muss ja nur mal die Heim- und Auswärtsspiele anschauen. Unter Alexander Zorniger hat man eigentlich bis zum vergangenen Wochenende jedes Heimspiel bis auf eines gegen Hannover gewonnen. Also 6 von 7 Heimspielen gewonnen. Hat jetzt dann gegen Heidenheim verloren. Über das Wie können wir noch sprechen. Aber dass man zu Hause extrem stark ist, auch also zumindest den Ergebnissen nach. Es gab dann auch nicht viele Spiele, die wirklich überzeugend gerieten. Also Magdeburg fragt sich wahrscheinlich jetzt noch, wie sie 3-0 in Fürth verlieren konnten. Oder der Jan, der 2-1 verloren hat in Fürth, der war auch in der ersten Halbzeit auch ziemlich gut vor einigen Wochen. Aber man hatte eben in diesen Heimspielen, hat man sich die Punkte geholt, die man braucht. Aber auswärts ist es unerklärlich. Also wenn man das so anschaut, auch nach diesem Derby beim 1. FC Nürnberg, das Spiel in Karlsruhe, ich war vor Ort, das war grauenhaft anzuschauen von Fürth. Also Alexander Zorniger hat zum ersten Mal dann auch seine Mannschaft wirklich krass öffentlich kritisiert. Und das ist ja was man auch von ihm kennt aus früheren Jahren. Es gibt ja auf Twitter auch diesen Account Angry Zorniger, der sich auch gerne mal drüber lustig macht, dass es schon, dass es der Anfang vom Ende ist, wenn Alexander Zorniger öffentlich über seine Spieler herzieht. Ich hatte schon ein bisschen Angst, weil er das eben schon im Februar gemacht hat. Aber er hat eben, also das tut Fürth, finde ich, aber gut. Also nicht nur aus Reportersicht, sondern auch aus Vereinssicht, weil diesem Verein lange schon sehr vieles sehr positiv gesehen wurde. Also auch in der Vorrunde hat man dann immer nach dem 2-2 in Regensburg, nach dem 1-1 gegen Sandhausen, no front, Louis, aber gesagt, ja, ist schon okay, man hat ja einen Punkt geholt immerhin und das ist ja okay. Und so, nein, man ist halt ein Bundesliga-Absteiger, da müsste man ein Heimspiel gegen Sandhausen schon gewinnen eigentlich. Und Alexander Zorniger spricht es eben schonungslos an, weil er so ein ambitionierter Trainer ist und weil er aber halt auch einfach so ehrgeizig ist, dass er jedes Spiel gewinnen will. Und das sieht man auch, dieses Training ist sehr gut, aber offenbar ist diese Mannschaft, ich weiß nicht, ob es charakterlich ist, mental, psychisch ist irgendwie nicht gefestigt genug, um auch auswärts irgendwelchen Widerständen zu trotzen. Also man hatte ja auswärts sehr viele Spiele verloren, eigentlich fast alle, bis auf das Spiel in Sandhausen. Und nach dem Spiel in Rostock hat Alexander Zorniger ja sogar von einem massiven Ausfall aller Systeme gesprochen. Und das ist ja schon eine vernichtende Kritik an seiner Mannschaft, weil da wirklich gar nichts funktioniert hat. Also man hätte in Rostock vor einigen Wochen die Möglichkeit gehabt, die Punkte 37, 38 und 39 zu holen. Das heißt, dann wäre man mit Sicherheit durch gewesen, weil dann wäre man in dieser Riege von den Magdeburgs, die du vorhin erwähnt hast, Max. Und jetzt muss man halt irgendwie schauen, dass man nochmal diese ein, zwei Punkte holt, die man eben noch braucht, um sicher durch zu sein. Aber ich bin mir sicher, dass es da im Sommer dann nochmal einen großen Neuanfang braucht. Also weil die jüngsten Wortmeldungen von Alexander Zorniger lassen schon tief blicken, dass er jetzt auch nicht mehr allzu optimistisch ist, was dieses Saisonfinale hier angeht in Fürth.
Also vorletzter ist man tatsächlich in der Auswärtstabelle. Nur 9 Punkte von insgesamt 36 hat man auswärts geholt. Unter anderem Louis ja beim SV Sandhausen. War vielleicht auch einfach der SVS zu stark? Ich frage es einfach mal so, wie es wahrscheinlich ja war.
Zu stark.
Also, zu stark vor allen Dingen, ja. Ich finde es vor allem witzig, dass ich hier eingerahmt werde von der gesamten Thomas Oral Amtszeit. Einmal Start in Nürnberg und dann Schluss gegen Fürth. Also,
ja, stimmt.
Das war dann auch eins von den beiden Spielen, die Präsident Machmeier als Totalausfall genannt hat, bei der Pressemeldung, warum letztlich Thomas Oral gehen musste. Und ich glaube, übers Hinspiel, Michi, da konnten wir dann ja schon in Persona drüber reden. Ja, da hat sich die Spielvereinigung ja auch so ein bisschen selbst ins Bein geschossen, wie jetzt auch, hat mich jetzt auch beim Heidenheim-Spiel ein bisschen wieder dran erinnert, weil beim Heidenheim-Spiel hat man ja auch quasi 2 Tore sich einfach selbst eingeschenkt durch Ballverluste im Spielaufbau. Gegen Sandhausen war es dann Ballverlust nach einem Einwurf in der eigenen Hälfte. Ich glaube, Sandhausen-Spiele waren in dieser Saison auch ganz besonders bei Fürth in beide Richtungen.
Also man muss schon sagen, dieses Spiel in Sandhausen, weil Louis es gerade angesprochen hat, das war von Fürth in der ersten Halbzeit ein richtig überzeugender Auftritt. Also es war für mich eigentlich fast die beste Halbzeit in dieser Saison, weil man eben diese Verunsicherung, die spürbar und greifbar war in diesem Stadion und auch diese Angst zu verlieren, sowohl auf wie neben dem Platz einfach ausgenutzt hat, hat 2 frühe Tore geschossen, hat nach 26 Minuten 2-0 geführt und da war für mich, Schande auf mich, aber war für mich klar, dass der SV Sandhausen absteigen wird nach diesem Spiel. Er hat uns eines Besseren belehrt, aber und wird uns auch eines Besseren noch belehren, bin ich sicher. Ja. Aber das war von Fürther Seite ein gutes Spiel, aber halt auch wieder nur über eine Halbzeit. Die zweite Halbzeit hat man dann im gewissen Kontrollmodus, sagt Alexander Zorniger, runtergespielt. Man hat auch nicht mehr viel zugelassen. Aber man könnte sich ja dann auch mal ein bisschen Selbstvertrauen holen und so blöd es klingt, auch mal einen Gegner 4-0 abschießen. Das machen andere Mannschaften ja auch. Also der FC St. Pauli hat ja, glaube ich, 2 Wochen zuvor 5-0 gewonnen in Sandhausen. Das wäre in diesem Spiel auch locker möglich gewesen. Und diese individuellen Aussätze sind schon ein großes Problem in Fürth. Also man lässt nicht viele Tore zu. Alexander Zorniger ist ja auch ein Statistik- und Datenfreund. Max, du wirst wahrscheinlich gleich sagen, dass das alles gar nicht stimmt. Aber er hat gesagt, dass zum Beispiel die Expected Goals Against gar nicht so schlimm sind, dass man da so weit unten stehen müsste. Mhm. Aber dass man sich durch, oder man auch die Chancenqualität der Gegner ist meistens einfach, die ist nicht so gut. Also auch wenn da nichts dabei rauskommt manchmal und dann eben auch das nicht reinzählt in die Expected Goals, aber der Gegner ist nicht so gefährlich, dass er Fürth jedes Mal besiegen muss, aber jedes Mal bringt man sich oder fast jedes Mal durch individuelle Aussetzer so krass unter Druck. Also in der Hinrunde war es Max Christiansen nach einem eigenen Einwurf den Ball an Alexander Eswein verliert. Jetzt war es gegen Heidenheim, also Damian Michalski, der, ich weiß nicht, was er macht. Wir haben in der Hinrunde, glaube ich, über ihn oder nach der Hinrunde über ihn gesprochen. Da war er so der beste Zweitliga-Verteidiger nach Patrick Pfeiffer. Genau. Ja, jetzt ist er, würde ich mal sagen, nimmer der zweitbeste Zweitliga-Verteidiger, um es positiv auszudrücken. Der auch extrem langsam ist, der sich schon viele Fehler geleistet hat in der Rückrunde, der den Ball einfach aufs eigene Tor schießt. Also es war ja nicht mal ein Ballverlust, wie Louis sagt, sondern hat er den Ball einfach, weil er den Laufduell falsch eingeschätzt hat, aufs eigene Tor geschossen. Also wenn ich in der Lage bin, dann dresche ich den Ball über das Tribünendach und schieße nicht aufs eigene Tor. Und in der zweiten Halbzeit war es das Gleiche mit Andreas Linde, dem eigentlich, fand ich in dem Spiel, sehr guten Torhüter, der dann ins Dribbling gegen Kleindienst geht. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen, wenn man die Torquote und die Formkurve von Tim Kleindienst kennt. Und dann hat man damit eben 2-0 verloren, aber auch da hätte man nicht verlieren müssen. Also in diesem Heimspiel hätte man auch einen Punkt mitnehmen können. Also 0-0 oder 1-1 wäre da möglich gewesen. Auch wenn man sagen muss, weil wir vorhin über die Aufsteiger gesprochen haben, oder die potenziellen Aufsteiger, dass der FC Heidenheim schon sehr routiniert dann auch gespielt hat und dass man da einfach sieht, was es ausmacht, wenn eine Mannschaft einen Lauf hat und wenn eine Mannschaft Selbstbewusstsein hat. Ich bin jetzt noch gespannt auf die letzten 2 Saisonspiele der Vierter, weil ich spiele noch beim HSV. Es ist ja auch sehr HSV, wenn man dann, wenn man die Auswärtstabelle der Vierter kennt, dass man da dann vielleicht nicht gewinnt als HSV gegen Fürth.
Ja.
Es gäbe so viele Geschichten, die noch weiter erzählt werden könnten in der Saison, aber also man merkt schon, dass das irgendwie nicht stimmt. Also wenn man so auch ein bisschen so quer liest und auch hört, was so im Umfeld des Vereins gesprochen wird, dass Alexander Zorniger mit diesem Kader jetzt auch nicht unbedingt 100% zufrieden ist, weil es ja doch ein Fußball oder für einen Fußball zusammengestellt ist, der anders ist, als der den Alexander Zorniger spielt. Also da gibt's halt Spieler, die sind noch Rautenspieler aus Stefan Leitls Zeiten. Mhm. Und die müssen halt dann jetzt irgendwie in eine Dreierkette dann als Schienenspieler ganz hoch pressen. Das ist zum Beispiel nicht das Spiel von Marco Maihöfer. Der war im Aufstiegsjahr einer der besten Zweitliga-Außenverteidiger, vielleicht sogar der beste. Jeder auf St. Pauli wird meckern. Das lehrt Paccarada, aber es war für mich auf jeden Fall Marco Maihöfer im Aufstiegsjahr, war extrem gut in dieser Viererkette. Er ist aber kein Schienenspieler in einer Fünferkette. Ich sehe schon Fadis Gesicht, wenn ich das Wort Schienenspieler erwähne. Aber das passt einfach in einigen Dingen nicht zusammen. Aber das wird sich im Sommer weisen, davon gehe ich mal aus. Die Frage ist, die Vertragssituation lässt es nicht unbedingt zu. Also man müsste dann schon sehr viel arbeiten im Sommer, dass man da einen größeren Umbruch hinkriegt. Und die Verantwortlichen betonen auch, dass der Kader eigentlich total gut ist. Aber
Wofür
der Tabellenplatz sagt was anderes.
Dieser Sieg in Rostock so wichtig gewesen wäre, dann hätte man früher in die Planung gehen können. Also ich halte fest, Wir haben quasi, die Situation hat sich von der Tabellenkonstellation her beruhigt. Wir können davon ausgehen, Fürth wird da nicht mehr unten reinrutschen. Die Serie von Zorniger, sie ging nicht weiter. Er hatte ja auch umgestellt damals auf Dreier- bzw. Fünferkette. Du hast ja gerade auch nochmal erwähnt. Aber immerhin zu Hause ging sie weiter. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Gegen Heidenheim kann man ja auch mal zu Hause verlieren. Das heißt, wir haben ja eigentlich eher dann so große Themen in Fürth. Weil du jetzt immer mal wieder auch so Stimmungsthemen angesprochen hast und weil das ja auch durchaus was war, was auch den Zorniger Wechsel, also den Wechsel hin zu Zorniger begleitet hat. Was hat sich denn da jetzt verändert in den letzten Monaten? Es klingt, würde ich sagen, jetzt nicht nach hundertprozentigem Sonnenscheinoptimismus.
Also insgesamt ist die Stimmung gegenüber Alexander Zorniger für dich sehr positiv, nach allem, was ich so wahrnehme. Also er hat auch in der Winterpause von sich aus das Gespräch mit den Ultras gesucht zum Beispiel. Also er hat die Ultras besucht mit einigen Führungsspielern und mit seinem Co-Trainer, Assistenten Jurek Rohrberg, den manche ja vielleicht noch von Sky kennt, den er mitgebracht hat. Aber also er ist da schon sehr bemüht und er hat auch immer wieder die Ultras hervorgehoben, die Fans, die positive Stimmung verbreiten im Stadion. Das hat er, also er spielt jetzt natürlich auch ganz klug, weil er die auf seine Seite zieht. War auch notwendig, hat er vor seinem ersten Spiel gegen Bielefeld so ein kurzes Insta-Video gemacht, wo er gesagt hat, alles, was passiert, das ist egal, wir müssen jetzt die Kräfte bündeln, um zu gewinnen. Und dann war schon da im Stadion eine deutlich verbesserte Stimmung zu vernehmen. Und man muss schon auch sagen, wenn die Mannschaft so ein bisschen was anbietet, dann ist das Stadion in Fürth auch, es ist wahnsinnig leidenschaftlich, aber es ist schon da. Und vor allem bei diesen Flutlichtspielen war das schon ziemlich gut. Also gegen HSV zum Beispiel war schon eine gute Stimmung im Stadion in der Hinrunde. Und auch bei anderen Spielen, wie jetzt die zweite Halbzeit gegen Regensburg, wenn sich die Spielfange mal reingearbeitet hat, also reingespielt hat, sich eher weniger in dem Spiel, aber reingearbeitet hat und hat dann das Spiel gewonnen, dann ist schon da auch eine gute Stimmung da. Es gab aber halt auch schon Spiele, in denen sich Alexander Zorniger mit Fans persönlich angelegt hat. Also er ist schon dabei, so ein bisschen einen Stimmungsumschwung auch herbeizuführen. Auch er hat auch mehrmals schon betont, dass doch die Menschen auf der Haupttribüne ein bisschen leidenschaftlicher sein sollten. Das hat dann mal jemand gemacht und einen Spieler beschimpft. Dann wurde das ganze Spiel von Alexander Zorniger beschimpft. Also das
der einzelne Zuschauer.
Ja, das war sogar in mehreren Fernsehzusammenschnitten zu sehen. Also er hat offenbar das dem Vernehmen nach gefordert, dass Ragnar Ache ausgewechselt werden sollte. Das war beim Spiel gegen Magdeburg. Und dann hat man in der Sportschau-Zusammenfassung gesehen, dass Alexander Zorniger bei allen Toren nicht in Richtung des Spielfelds gejubelt hat, sondern in Richtung desjenigen Fans, der gepöbelt hat. So ungefähr, ich habe es dir doch gesagt, wir gewinnen dieses Spiel.
Das heißt, er kann sich auch wirklich gut aufs Wesentliche fokussieren aktuell.
Ja, könnte man als unsouverän bezeichnen. Ich fand's gut, weil derjenige Fan danach nimmer gepöbelt hat in den Spielen danach. Ich habe ihn beobachtet. Also es ist schon deutlich erkennbar, dass er da sehr bemüht ist, da im ganzen Verein etwas zu verändern und auch eine positivere Grundstimmung zu schaffen. Aber eine positivere Grundstimmung schafft man halt nicht, wenn man einfach jedes Auswärtsspiel verliert. Also die Fans, die jede Woche auswärts fahren, die nach Rostock fahren, 670 Kilometer, und dann so einen Auftritt sehen der Mannschaft, da würde ich schon auch mir in Anführungszeichen verarscht vorkommen. Die Spieler sind halt schön geflogen, sehr nachhaltig, aber die Fans fahren halt dann mit dem Bus 10 Stunden hin oder 8, 9 Stunden, und dann sowas zu sehen. Ja, aber man muss schon sagen, dass die Stimmung sich deutlich verbessert hat. Die war in der Hinrunde mehrmals am Tiefpunkt angekommen. Das kann man auch ein bisschen so, in Anführungszeichen, historisch, klingt jetzt zu groß, erklären, dass halt diesen Bundesliga-Aufstieg ja niemand eigentlich miterleben konnte, sondern den hat man ja eigentlich als Fan vor dem Stadion oder vor dem Fernseher miterlebt. Und dann hat man dieses Bundesliga-Jahr auch erstmal so ein bisschen vor dem Fernseher miterlebt. Und dann wurde dieses Bundesliga-Jahr, das haben wir auch zur Genüge hier besprochen, zu einem sehr traurigen, und hat dann eigentlich auch nur ein Negatives erlebt. Und dann ging die Hinrunde weiter und man hat wieder nur Negatives erlebt. Und dass dann da irgendwann mal nach 3 Jahren, in denen man entweder Corona erlebt hat oder halt schlechte Fußballspiele erlebt hat und Niederlagen seines Fußballvereins, dass die Stimmung da nicht mehr allzu positiv ist, ist auch klar. Aber man hat es schon geschafft, das wieder so einen Stimmungswandel herbeizuführen. Und weil wir ja gerne über Statistiken sprechen in diesem Podcast hier, auch der Zuschauerschnitt ist deutlich gestiegen. Also es ist der drittbeste Zuschauerschnitt in der 4. Zweitliga-Geschichte. Sogar besser als der des 1. FC Heidenheim. Das finde ich immer noch überraschend, weil Heidenheim in Vor-Corona-Zeiten nämlich deutlich vor der Spielvereinigung war. Und jetzt hat die Spielfahrt den 1. FC Heidenheim überholt in der Zuschauertabelle. Also man hat natürlich eine natürliche Limitierung, weil höher als Platz 13 oder 12 kann man nicht kommen, weil das Stadion gar nicht größer ist. Und weil doch viele große Standorte drin sind, aber für 14 so diese knapp 11.000, 11.500 sind schon gut. Also man hatte auch mal früher Heimspiele mit 9.000 Zuschauern. Insofern tut sich schon ein bisschen was. Die Verantwortlichen sagen, das ist ein Marathon und kein Sprint zu höheren Zuschauerzahlen. Aber natürlich ist der größte Indikator, dass mehr Zuschauer kommen, immer der sportliche Erfolg. Das ist klar.
Gut, dann werden wir uns doch mal angucken, wie der Umbruch vonstatten geht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nächste Mal auch wieder mehr über Rachid Azouzi dann sprechen werden. Aber ich fand jetzt mal, um jetzt quasi so die letzten Monate zusammenzufassen für die Hörerinnen und Hörer, den Fokus auf Alexander Zorniger recht passend. Und wenn wir über Trainer sprechen, dann können wir auch über den 1. FC Nürnberg sprechen, Fadi. Denn da hat sich so einiges getan, allerdings nicht alles davon überraschend, muss man sagen. Denn wir haben auch beim Club nochmal einen Trainerwechsel erlebt. Dieter Hecking hat jetzt dann letztlich gesagt, ja komm, jetzt mach's halt ich. Hat sich denn etwas verändert?
Nicht viel, um ehrlich zu sein. Also Dieter Hecking hat ja gemeinsam mit Christian Fjell übernommen, nachdem der Club in Heidenheim untergegangen ist beim 0-5 und dann die Letzten gemerkt haben, dass Markus Weinzierl nicht zu dieser Mannschaft passt, um es mal freundlich auszudrücken. Und die beiden haben dann, also Fjell, Trainer der U23, die sehr schönen Fußball spielt in der Regionalliga Bayern, haben dann versucht, auch mit dieser Mannschaft Fußball spielen zu lassen. Gelingt manchmal, nicht immer, bleibt schwierig bis zum Schluss.
Okay, das heißt, der Kader, der von Dieter Hecking zusammengestellt wurde, ist nicht gut genug zusammengestellt für den Fußball, den Dieter Hecking spielen möchte?
Genau so ist es, ja. Also, das ist das große
Problem. Das Klubbigste, was man seit langem sagen konnte über den Club.
Ja, genau, das ist das große, große Problem. Thomas Gretlein, Aufsichtsratsvorsitzende, hat es ja bei der Vorstellungspressekonferenz des Trainers Dieter Hecking auch gesagt, dass der Sportvorstand Dieter Hecking mit diesem Move jetzt all in geht und mehr oder weniger auch die Arbeit der Trainer, die Arbeit des Sportvorstands retten muss. Und das gelingt nicht wirklich. Also das ist immer offensichtlicher, dass sich Hecking und sein Sportdirektor Olaf Rebbe massiv verschätzt haben bei der Zusammenstellung dieser Mannschaft vor der Saison und darüber dann eben zwei andere Trainer, Robert Klaus und Markus Weinzierl, verbraucht haben. Und es kann noch gut ausgehen, aber es wird in Nürnberg sicherlich nach dieser Saison erstmal über den Sportvorstand Dieter Hecking diskutiert werden müssen, auch bei Klassenverbleib. Also das ist relativ offensichtlich, auch wenn der Aufsichtsrat Heckings Vertrag erst kürzlich verlängert hat. Aber
was bedeutet kürzlich?
Letztes Jahr wurde der verlängert, obwohl es da auch schon Stimmen gab, die gesagt haben, vielleicht noch ein bisschen abwarten und mal gucken. Aber der Aufsichtsrat war überzeugt, dass Dieter Hecking immer noch der richtige Mann am richtigen Ort ist. Ob er es selber noch so sieht, Weiß ich gar nicht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er, wenn es gut ausgeht, dann im Sommer sagt, so, das war's dann für mich und Nürnberg. Macht mal den 17. Neuanfang in den letzten 5 Jahren gefühlt.
Okay, da stecken viele Themen drin. Ich glaube aber, dass quasi das Übergeordnete, also Hacking, Rebbe und so weiter, das glaube ich, wird man nach der Saison, so wie du es ja auch gesagt hast, in Ruhe besprechen können. Lass mal erstmal auf das Sportliche blicken, denn bei Fürth waren wir ja gerade sehr optimistisch. Naja, das wird wahrscheinlich schon klappen. Wie optimistisch bist du denn für den Club, der zwar nur einen Platz hinter Fürth liegt, nämlich auf Platz 13, aber ja 3 Punkte weniger hat? Das heißt, 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, 5 Punkte im Grunde auf Rang 18, weil es ist sehr, sehr gestaucht unten drin. Man spielt noch gegen Lautern zu Hause, gegen Rostock zu Hause und dann in Magdeburg und am letzten Spieltag in Paderborn. Was ist so dein Gefühl für diese letzten 4 Spiele?
Kein eindeutiges. Nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, als der Club tatsächlich eine überraschend gute erste Halbzeit gespielt hat, haben wir bei uns im Podcast den Klassenverbleib schon verkündet und dass das jetzt safe ist, vor allem mit Blick auf die Graupengegner, die da noch kommen im Restprogramm. Der erste Graupengegner Hannover 96 hat dann gleich mal locker flockig 3-0 gegen den Club gewonnen, also das nehmen wir mal zurück. Ich bin trotzdem noch so einigermaßen optimistisch, gerade mit Blick auf die beiden Heimspiele, weil tatsächlich im Max-Morlock-Stadion der Club zuletzt immer besser ausgesehen hat als in fremden Stadien, wo die Bilanz ja ungefähr Spielvereinigung Fürth-mäßig ist. Ein Punkt besser ist der Club in der Auswärtstabelle. Aber also die beiden Heimspiele sollten schon dazu beitragen, dass es sich dann gut ausgeht in dieser Saison.
Es wäre allerdings jetzt auch nicht so komplett unklubbig, wenn genau das nicht passieren würde. Also ohne, dass ich es jetzt jinken will oder so, aber.
Nee, die Katastrophe muss man in Nürnberg und bei diesem Verein immer mitdenken. Also das ist traditionell hier so. Die Stimmung rund um den Club ist wieder einigermaßen gut, seitdem Hacking und Fjell übernommen haben. Also die war ja nach diesem Spiel in Heidenheim, kam es ja so ein bisschen zur Eskalation mit der organisierten Fanszene und so, dass dann Dieter Hacking sich angeblich auch auf der Rückfahrt aus Heidenheim dann gedacht hat, okay, geht nicht mit Weinziel weiter. Und seitdem ist es zumindest so, dass die Ultras diese Restsaison einigermaßen wohlwollend begleiten, also ohne große Unmutsbekundungen, zwar auch mit einem optischen Boykott, also es gibt keine Fahnen und Transparente derzeit, aber ansonsten wohlwollend und auch der Rest des Publikums, man merkt es dann in so Spielen wie gegen Düsseldorf, dass in Nürnberg wirklich schon sehr, sehr kleine Dinge reichen, um die Fans mitzunehmen. Also es ist nicht so, dass dieser fränkische Pessimismus, der auch immer wieder von den Verantwortlichen diesem Verein und seinem Umfeld unterstellt wird, ich glaube, der ist nicht so ausgeprägt, sondern es ist tatsächlich so, dass einfach viel zu oft grottiger Sport angeboten wird. Und wenn es sich da dann ein bisschen was ändert, dann ist sofort sehr viel Begeisterungsfähigkeit da.
Hat man ja vielleicht auch im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart gemerkt, was ja ein knappes Spiel war und wo man beiden Fans sehen, also die Stuttgarter sind ja quasi in einer ähnlichen Situation, nur eine Etage weiter oben, da hat man beiden Fans sehen angemerkt, diesen Willen oder diesen Wunsch danach, wenigstens in der Pokalsaison noch träumen zu dürfen, wenn schon ansonsten der Alltag eher trist ist.
Ja, genau, so war's, auch wenn's wenn dieses Spiel nicht wirklich knapp war, also das war so ein typisches schlechter Erstligist trifft auf noch schlechteren Zweitligisten und hat alles unter Kontrolle, muss halt bloß irgendwann mal ein Tor schießen und läuft nie Gefahr, selbst ein Tor zu kassieren. Also das war, ja, gut. Aber
da kam der Trainerwechsel zu früh beim VfB, sage ich mal.
Wahrscheinlich, ja, das ist
also
es.
Aber es hat Nürnberg, Sievers als Mittelstürmer hätte euch gerettet, aber gut.
Es hat Nürnberg mal wieder gut getan, so ein ausverkauftes Stadion zu erleben und sowas. Das war ganz gut für die Seele, auch wenn es dann schlecht ausgegangen ist. Aber ja, die große Gefahr liegt in der Liga. Mhm.
Also als wir das letzte Mal hier über den Club länger gesprochen haben, da haben wir auch über den Kader gesprochen und da haben wir damals noch gesprochen, dass man mit Dur und Daferner dachte, man hätte so die fehlenden Puzzleteile geholt, dass aber so eins der Probleme war, dass im defensiven Mittelfeld jemand fehlt, der das Spiel ordnet. Das war allerdings damals auch noch sehr von der damaligen Traineridee her gedacht. Wie würdest du denn jetzt mit, jetzt haben wir Hacking Fjell Fußball gesehen, wobei der, glaube ich, eher pragmatisch ist. Man muss jetzt halt einfach irgendwie Punkte sammeln, also um Spielphilosophie und so geht es da nicht. Aber wie blickst du denn jetzt auf den Kader? Wo sind da die Baustellen?
Überall. Also man muss tatsächlich wollen Fjell und Hacking Fußball spielen. Also es ist schon eine neue Idee dahinter. Man muss auch einschränkend sagen, dass der Club wirklich viel Verletzungspech hatte in dieser Saison. Also ich glaube, als sich jetzt Jan Chamra verletzt hat, war das dann die 12. Operation in dieser Saison. Also wirklich viel, was auch immer wieder die Außenverteidiger-Positionen betroffen hat. Es gibt jetzt einen defensiven Mittelfeldspieler, der sein Handwerk einigermaßen versteht. Das ist Florian Flick, der ausgeliehen ist bis zum Saisonende. Rauskristallisiert hat sich jetzt, dass wirklich das größte Problem ist, die Offensive, die Torgefährlichkeit. Dur trifft zwar einigermaßen regelmäßig, steht jetzt bei 10 Treffern, arbeitet aber während des Spiels nicht so viel, dass alle vollends von ihm begeistert sind, weshalb er jetzt auch zweimal zu Beginn auf der Bank Platz nehmen musste. Ansonsten hat der Club einfach Riesenprobleme, überhaupt in dieses letzte Drittel des Platzes zu kommen. Das war jetzt in Hannover erstaunlicherweise ein bisschen anders, das erste Mal. Da haben sie in der ersten Halbzeit tatsächlich viele Pässe in den Strafraum gebracht für ihre Verhältnisse, haben dann aber die Chancen nicht verwertet, aber ansonsten zieht sich das durch die Saison, dass zum Beispiel ein Mats Möller-Daly, Lino Tempelmann, alles hochveranlagte, hochbegabte Spieler es einfach nicht schaffen, die Stürmer so einzusetzen, wie man es bräuchte, um eine etwas sorgenfreiere Saison zu spielen.
Das heißt, das Problem sind aber nicht diejenigen, die Tore dann nicht schießen oder zu selten schießen, sondern dass sie zu selten die Gelegenheit bekommen, Tore zu schießen.
Ja, tatsächlich. In Hannover war es dann mal ausnahmsweise der die Tore schießen sollte, das Problem. Felix Lohkämper hat da von Beginn an gespielt und hatte 3 ordentliche Möglichkeiten. Aber ansonsten ist das große Problem des Clubs. Das ist Christopher Schindler, der Kapitän, hat gesagt, es ist alles nett und ordentlich, wie sie so bis 30 Meter vorm Tor spielen. Schaut es ganz gut aus und dann fehlen ihnen komplett die Ideen.
Dann hat sich ja so ein bisschen das Problem verschoben. Vor der Saison dachte man noch so, ja, wer schießt die Tore, war ja quasi in der Vorsaison die Problematik. Jetzt haben wir die herausgespielten Chancen. Und das ist ja letztlich auch was, wenn man jetzt dann größer auf die Saison blickt, was man unter allen Trainern gesehen hat. Also bei Robert Klaus war ja eins der Probleme, dass der Fußball halt einfach, also ich habe mir damals hier aufgeschrieben, hat nicht den attraktivsten Fußball spielen lassen. Das heißt, irgendeiner meiner Gäste hat gesagt, das war richtig scheiße. Und dann habe ich das wahrscheinlich so hier transkribiert. Also jetzt quasi von der Offensividee her. Und unter Markus Weinzierl, da habe ich ehrlich gesagt nicht so viele Spiele vom Club mitverfolgen wollen, weil ich habe genügend Weinzierl-Fußball in meinem Leben gesehen.
Genau, da gab es dann einfach keine Idee mehr. Das war vollkommen richtig. Ich musste mir die Spiele alle angucken und diese Zeit meines Lebens gibt mir niemand mehr zurück, aber das, ja, da war dann gar keine Idee mehr. Robert Klaus, dass der nicht den attraktivsten Fußball spielt, das wusste man aus den vorangegangenen beiden Saisons. Dieter Hecking war der Meinung, es geht mit dieser Mannschaft, er hat auch in Hannover nochmal gesagt, diese Mannschaft ist dafür zusammengestellt, dass er Fußball spielt. Warum er dann Markus Weinzierl holt, auch so eine Frage, die man die Hecking sich oder die Mann Hecking nach der Saison spätestens stellen darf. Aber ja, es viele Probleme.
Ja, vor allem halt, es sind so Probleme, also wenn Probleme sich immer wieder wiederholen, dann hat es ja oft auch mit der dahinterstehenden Strategie zu tun und hängt dann vielleicht gar nicht immer nur an Einzelpersonen. Tue ich Dieter Hecking und vielleicht auch Olaf Rebbe Unrecht, wenn ich sage, sie sind eigentlich diejenigen, die die Strategie vorgegeben haben, oder ist eben genau das, womit wir dann eigentlich dann an den Anfang des Gesprächs zurückkommen, das Ding, dass man sagen muss, wenn man jetzt mal die größeren Linien anguckt, dann stimmt die Ausrichtung des Vereins nicht.
Ja, natürlich. Die stimmt schon länger nicht mehr. Ist fällt natürlich in Hackings Verantwortung, hängt aber auch damit zusammen, dass der erste FC Nürnberg schon seit einiger Zeit nicht mehr wirklich viel Geld hat. Aber die strategische Neuausrichtung, die man sich von Hacking erwartet hat, die man sich von einem Sportvorstand erwartet, die ist halt ausgeblieben in diesen jetzt bald 3 Jahren, die er hier gearbeitet hat. Es hat ganz gut angefangen mit Robert Klaus, wurde so ein bisschen was aufgebaut. Und das haben wir dann in großer Panik bei der ersten Möglichkeit wieder beendet. Ich sage nicht, dass Robert Klaus noch Trainer sein müsste in Nürnberg, aber also ich glaube, dieser Wechsel hat größtmögliche Panik ausgedrückt von Klaus auf Weinzierl, zumal Klaus in den vergangenen beiden Spielzeiten immer mal wieder so Krisen hatte, die er dann überwunden hat und jetzt am Ende dieser Saison mal einfach sieht, egal welcher Trainer da ist, die Mannschaft ist einfach nicht besser als da, wo sie im Moment steht. Und ja, es sind jetzt, glaube ich, noch 5 Punkte brauchen sie noch aus den letzten 4 Spielen, um so die Hinrundenbilanz nach Punkten auszugleichen. Also es ist wirklich absolut nichts besser geworden. Und genau diese 5 Punkte haben sie in den 4 letzten Spielen der Hinrunde auch geholt. Also es ist sehr egal, wer diese Mannschaft trainiert, bis darauf, dass es jetzt ein bisschen besser ausschaut.
Ja, und gerade an Klaus hat man ja eben auch durch diese kritischen Phasen hinweg festgehalten. Also eigentlich war ja das Wohltuende, fand ich zumindest als neutraler Beobachtender, dass eben nicht gleich wieder der Trainer entlassen wurde bei der ersten Krise. Auch wenn ich jetzt auch, wenn ich die Spiele gesehen habe, jetzt selten mir Blumenketten vor Freude umgelegt habe, so ehrlich will ich auch sein. Hat sich dann der Club vielleicht ein bisschen zu abhängig von Dieter Hecking gemacht? Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen so eine ungerechte Frage, weil auf der einen Seite möchte man ja immer, dass jemand die Strategie vorgibt und dass dann auch quasi sich alles daran ausrichtet. Auf der anderen Seite, und da kennst du ja wahrscheinlich noch viel mehr Geschichten als ich, der es immer nur so vage am Rand wahrnimmt, konnte man schon manchmal das Gefühl haben, Dieter Hecking, mit dem ja der Club die letzte richtig erfolgreiche Zeit verbindet, ich denke, so kann man es, glaube ich, sagen, dem wurde dann auch einfach der rote Teppich ausgerollt und er durfte wirklich sehr, sehr viel tun. Und vielleicht muss man jetzt im Nachhinein feststellen, war vielleicht dann so in dem Ablauf nicht der perfekt?
Ja, sicherlich. Aber das ist, also Dieter Hecking kam in einer Phase, in der es dem Verein wirklich schlecht ging. Die Relegation gegen Ingolstadt war gerade vorüber. Großes Chaos und Dieter Hecking sollte diesen Verein ein bisschen beruhigen, was man ihm zutrauen konnte, was er auch geschafft hat. Und dann ist es bei dem Konstrukt, wie der erste FC Nürnberg funktioniert, dass es einen Aufsichtsrat gibt, einen Ehrenamtlichen, der dann immer die Sportvorstände oder Finanzvorstände aussuchen muss, ist es logisch, dass die Vorstände dann relativ viel Macht haben. Also das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von Hecking, sondern es ist einfach so in diesem Verein, dass es da keine andere Instanz gibt, die irgendwelche Richtungen vorgeben könnte. Und dann ist es eben ist es die Aufgabe des Aufsichtsrats, irgendwann mal zu sehen, okay, ist derjenige, der die Richtung vorgibt, ist er noch der Richtige? Ja, und das wird das Spannende sein im Sommer.
Und hast du das Gefühl, dass man sich da schon für alle Szenarien vorbereitet? Also, dass man jetzt schon wüsste?
Nein.
Weil
es ist der erste FC Nürnberg, deshalb.
Ja, ich will nicht immer diese Klischees bedienen, gerade weil ich der Ecke in Nürnberg komme.
Ja, doch, der erste FC Nürnberg bedient diese Klischees relativ gut. Ich habe mich letztes Jahr mit jemandem unterhalten, auch im Zuge dieser Vertragsverlängerung von Dieter Hecking. Und da hieß es dann, wenn man den Vertrag jetzt nicht verlängert, dann müssten ja sozusagen alle Verhandlungen von vorne starten und deshalb verlängert man lieber den Vertrag. Also das war tatsächlich eine Argumentation von jemandem, der da ein bisschen Einsicht hat. Und ja, deshalb Klischee erfüllt. Ja.
Vielleicht müsste ein bisschen mehr Strategie auch aus dem Aufsichtsrat kommen. Aber gut, das ist. Dann werden wir das verfolgen. Jetzt erstmal die letzten Punkte sammeln. Wir haben ja schon angedeutet, es geht jetzt dann ins Heimspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Man hat noch das Heimspiel gegen Rostock. Da irgendwo müssen die Punkte her. Denn ich denke, da wird ja Louis genauso drauf gucken wie ihr anderen. Gerade Hansa Rostock macht da unten gerade ein bisschen Stress. Also, das ist ja einer der Gründe, warum sie jetzt auch irgendwie die Vorhersage aus dem KADEP-Podcast nochmal zurückgenommen werden wurde. Die haben jetzt zweimal gewonnen, Louis. Warum? Kannst du mir das erklären?
Ah, Louis Schwarz, Magic, ich weiß es nicht. Hat er ja auch in Sandhausen.
Deswegen ging die Frage auch an dich.
Hat er ja schon in Sandhausen auch letztes Jahr mal mit einer sehr guten Rückrunde hinbekommen. Also ich würde sagen, dass Alois Schwarz auf jeden Fall ein Trainer ist, der kurzfristig eine Mannschaft sehr stabilisieren kann und auch dann ist halt sein Spielstil ein bisschen auf Effizienz angelegt. Also viel Torchancen erarbeiten sich seine Mannschaften meistens nicht. Aber wenn es dann so funktioniert wie gegen Kaiserslautern, dass dann der Schuss sitzt, dann gewinnt man eben 1-0. Ja, irgendwann hat sich dann bei Sandhausen leider ein bisschen abgenutzt, würde ich sagen. Aber also so kurzfristig, ich würde Rostock auf jeden Fall nicht abschreiben und man hat ja auch noch ein direktes Duell gegen Sandhausen, also die haben da ja, die spielen ja gefühlt nochmal gegen alle, die da unten drin stehen.
Genau.
Deswegen, was natürlich für Rostock ein großer Vorteil sein kann, aber auch ein Nachteil, wie immer mit so Spielplänen. Ne? Aber man hat selbst in der Hand auf jeden Fall.
Ja, die durchschnittliche Tabellenposition der letzten vier Gegner von Hansa Rostock ist 15,5. Also ich bin aufgerundet gegen den Tabellen 16. Zum Vergleich Bielefeld 8,5, Regensburg 8,5, Sandhausen 8,5, aber auch Braunschweig 15,5, die ja mit 32 Punkten auf Rang 14 liegen. Wenn wir uns mal so die Gesamtkonstellation angucken, bevor wir dann länger über den SVS sprechen, Louis, also Braunschweig 32, Rostock 31, Bielefeld 29 und dann Regensburg und Sandhausen 28. Das heißt, die letzten sechs oder fünf Teams innerhalb von vier Punkten. Kann noch alles passieren? Hast du da schon ein Gefühl für, was passieren wird?
Boah, ja, ich hoffe natürlich, dass Sandhausen da weitermacht, wo sie aufgehört haben, aber es ist halt, es war ja auch letztes Mal in der letzten Episode schon so angeklungen, dass da unten irgendwie immer mal jemand eine kleine Serie starten kann, dann gewinnt Braunschweig plötzlich gegen St. Pauli und wird dafür danach noch von Paderborn vermöbelt. Also,
stimmt.
Also so richtig einschätzen kann man das schwer. Ich würde natürlich sagen, Sandhausen hat jetzt noch zwei Schlüsselspiele gegen Braunschweig und gegen Rostock. Und wenn sie die beide gewinnen, dann ist man auf keinen Fall durch, weil dafür ist es da unten zu eng. Aber das wären schon mal zwei Big Points. Das erste hat man ja gegen Regensburg schon gewonnen. Und man hat ja lustigerweise exakt das gleiche Restprogramm wie Regensburg. Also man spielt beide Spiele noch gegen Rostock, gegen HSV, gegen Braunschweig und gegen Heidenheim nur in etwas anderer Reihenfolge. Also das wird echt noch spannend. Die einzigen, die da vielleicht noch so ein bisschen aus der Reihe springen, hast du ja schon gesagt, sind Bielefeld. Ich hatte ja eigentlich schon vollmundig Eva versprochen, dass Uwe Koschinat sie da retten wird, aber die letzten drei Spiele waren jetzt auch nicht mehr so rosig, obwohl ich immer noch hat sie richtig gesagt, großer Koschinat-Fan bin, wenn er nicht gerade wieder seine etwas speziellen Bilder von Männlichkeit an die Öffentlichkeit trägt. Also es wird auf jeden Fall spannend und ich werde hier auf keinen Fall irgendeine Prognose abgeben, die mich dann verfolgen wird bis zum nächsten Spieltag.
Ja, da bist du ganz Podcast-Profi, das merkt man direkt. Aber dann lass doch mal über Sandhausen sprechen. Den letzte Stichpunkt, den ich habe, ich mache mir immer bei diesen Kurzpässen, mache ich mir immer viele Notizen, denn es ist schwierig, da den Überblick zu behalten. Und die letzte Notiz, die ich zum SV Sandhausen habe, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast oder ein anderer Gast, das schwächste Team der Liga in fast allen Offensivstatistiken. Hat sich da was getan?
Also ich werde es auf jeden Fall nicht gewesen sein, weil ich hier zum ersten Mal endlich mal über Sandhausen reden darf.
Ach ehrlich?
Endlich.
Ach, guck. Sorry.
Ich habe hier Offensivstatistiken vor mir. Wenigste Expected Goals, viertwenigste Tore. Also immerhin hat man vier Tore mehr geschossen, als man eigentlich hätte schießen sollen. Viertwenigste Kontertore, wenigste Abschlüsse, drittwenigste Großchancen, aber immerhin die beste Chancenverwertung.
Das hilft dann.
Also es bleibt dabei, die Offensivstatistiken sind ausbaufähig. Ich muss sagen, dass es unter Kleppinger schon nochmal ein bisschen zielstrebiger ausschaut nach vorne raus. Man hat ja auch schon nochmal deutlich umgestellt im Vergleich zu Oral und auch im Vergleich zu Schwarz, die jetzt beide eher so klassisch 4-4-2 oder 4-2-3-1 gespielt haben. Unter Kleppinger spielt man jetzt wieder Fünferkette, was jetzt erstmal defensiver klingt, aber man verteidigt aktiver. Das heißt, es rückt immer mal wieder einer von den Halbverteidigern raus, vor allem Arne Sicker profitiert da so ein bisschen. Und der rennt dann auch gerne mal mit nach vorne, wenn es dann in den Konter reingeht. Also dahingehend ist man dann doch aktiver, trotz der vermeintlich defensiveren Grundordnung. Ein Offensivfeuerwerk ist es natürlich immer noch nicht, was man abfackelt.
Ja, und gleichzeitig haben wir jetzt gerade schon das Quiz vorweggenommen, das ich den Hörerinnen und Hörern aufgeben wollte, nämlich nennen Sie mir bitte alle drei Trainer, die, beziehungsweise vier sind es ja dann sogar insgesamt, die auf der Trainerbank lagen. Bevor wir jetzt mal so über Restprogramm und was jetzt noch so vor dem SVS liegt sprechen, lass mal da so ein bisschen eine Bilanz ziehen. Also Alois Schwarz war bis Februar Trainer, dann kam Thomas Oral und er blieb nicht sehr lange, nämlich nur 6 Spiele, dann eben Gerhard Kleppinger und jetzt Oskar Corrotano. Wie lässt sich das zusammenfassen, was da in den letzten Monaten beim SVS passiert ist?
Also Schwarz hatte ich ja schon ein bisschen anklingen lassen. Der hatte ja letztes Jahr noch in der Rückrunde, ich habe nachgeguckt, 1 Punkt weniger geholt, als Sandhausen jetzt bis zum 30. Spieltag in dieser Saison geholt hat. Also 27 Punkte, war Fünfter in der Rückrundentabelle. Ich muss aber auch sagen, dass ich da schon im Vorlauf zu dieser Saison dachte, so wird es auf jeden Fall nicht weitergehen. Da musste man eigentlich auch zum Beispiel hier wieder die ominösen Expected Goals, man hätte gemäß Expected Goals Against 11 Tore mehr kassieren müssen, als man eigentlich kassiert hat. Also da setzt dann auch, glaube ich, irgendwann die berühmte Regression zur Mitte ein, dass man irgendwann dann sich dem auch anpasst, wie es eigentlich aussehen sollte, ergebnistechnisch. Ich hatte trotzdem die Hoffnung, auch weil man da ja mit den Transfers auch so ein bisschen ein Statement gesetzt hat, vor allem mit David Kinzombi, dass man dann doch auch offensiv mehr Lösungen finden will. Da hat es dann vor allem daran gescheitert, dass man Testrot überhaupt nicht ersetzt bekommen hat, also mit den verschiedenen Akteuren, die man da versucht hat, mit Pulkrab, der jetzt auch keine 1-zu-1-Lösung war, der deutlich nochmal ein bisschen kleiner ist und eigentlich eher spielerischere Lösungen, spielt momentan gar keine Rolle. Irgendwann hat man dann noch Ademi geholt, der hat sich verletzt. Der spielt jetzt zum Glück wieder ein bisschen größere Rolle und kann auch zeigen, warum man ihn damals geholt hat. Irgendwann noch Al-Ghadoui geholt, der auch nicht wirklich da Tritt gefasst hat. Also das war einmal so ein Problem. Dann ist die beste Defensive der Rückrunde eben zur schlechtesten von dieser Saison geworden. Also das, was eigentlich so das große Steckenpferd von Alois Schwarz ist, hat dann nicht mehr funktioniert. Man stand einfach nicht mehr so stabil. Zu Saisonbeginn war es immer alles sehr knapp. Ich glaube, man hat bis zum 11. Spieltag jedes Spiel höchstens mit einem Torunterschied entweder gewonnen oder verloren. Ich hatte auch trotz Platz 18 nach der Hinrunde, weil es da einfach sehr, sehr knapp war noch unten drin, nicht so das richtig negative Gefühl, wie es vielleicht manche hatten, aber dann zum Rückrundenstart, ich erinnere mich noch an eine PK von Alois Schwarz, wo er gefühlt sehr, sehr viele Floskeln rausgehauen hat, wo auch schon zur Winterpause so ein paar Register gezogen wurden, die normalerweise erst zu etwas, wenn es noch schlimmer aussieht, gezogen werden, zum Beispiel, dass man einmal den Mannschaftsrat umgemodelt hat, mit der Begründung, man wollte neue Akzente setzen. Und ich meine, gegen Bielefeld hat man dann ja gewonnen, war jetzt auch kein schlechter Auftritt, aber danach hat halt so eine absolute Negativserie begonnen von, ich kann ja mal durchzählen, mit dem Pokalspiel gegen Freiburg, was eigentlich noch ganz positiv war, weil man da sehr lange noch die Null gehalten hat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spielen ohne Sieg. Da ist dann natürlich nochmal die Oral-Ära mit drin von 6 Spielen. Also da lief es dann lange nicht mehr so rund.
Ja, aber da lasse ich dich jetzt nicht so einfach so drüber weghudeln. Also dass Alois Schwarz entlassen wurde, das haben wir jetzt verstanden, was da die möglichen Gründe für gewesen sein könnten. Und dann kommt Thomas Oral. Und bevor ich hier drüber sprechen kann, was er verändert hat beim SVS, ist er schon wieder weg. War das jetzt mein Fehler? Hätte ich das wissen müssen? Hätte ich schneller diesen Schwerpunkt hier machen müssen?
Ich sag's mal so, ich bin ja, wie du schon gesagt hast, Fanradio-Reporter beim Hartwald Hörfunk, dem Fanradio des SV Sandhausen. Und ich habe kein einziges Spiel von Thomas Oral live begleiten dürfen, im Stadion gesehen oder ja, als Reporter reportieren dürfen. Das heißt, es ging für mich auch ein bisschen zu schnell. Ich habe natürlich trotzdem Spiele von ihm gesehen. Er wurde wieder angekündigt, wie so oft in solchen Phasen, als der Retter, jemand, der solche Phasen erlebt hat. Michael Cabaja, über den wir gleich auch nochmal reden müssen, der Sportdirektor, kannte ihn auch noch aus gemeinsamer Zeit beim FSV Frankfurt. War auch so ein bisschen seine letzte Patrone, würde ich sagen. Und ist halt schon ziemlich in die Hose gegangen. Also ich muss sagen, die ersten zwei Spiele sahen gar nicht so schlecht aus. Also das Spiel gegen Nürnberg sah aus neutraler Sicht sehr schlecht aus, weil man sich es einfach nicht ansehen konnte bei Schneegestöber. Und ja, beide Mannschaften, ich glaube, es war auch das erste Spiel von Dieter Hecking dann als Trainer. Also war jetzt nicht das schönste Spiel anzuschauen, aber es war schon sehr eng und es hätte auch in eine andere Richtung laufen können vielleicht. Dann das Spiel gegen Kaiserslautern, da war ich auch mit so 1-2 Schiri-Entscheidungen nicht hundertprozentig zufrieden, muss ich sagen. Die hätten auch in eine andere Richtung gehen können. Mhm. Und da hat man eigentlich auch die oft zitierte Moral dann ja schon auch gezeigt. Aber dann waren dann halt auch so Auftritte dabei, wie gegen St. Pauli und vor allem und dann auch gegen Fürth, die, glaube ich, dann letztlich Thomas Oral nicht mehr haltbar gemacht haben. Gegen St. Pauli sind, glaube ich, die Fans zur Halbzeit rausgelaufen. Gegen Fürth hat jetzt Michi schon im Vorgespräch angesprochen, gab es dann nach dem Spiel, wurde die Mannschaft nochmal zum Rapport gerufen, nachdem sie nicht in die Kurve kam. Da gab es auch vom Präsidenten Zustimmung für die Fans und meinte, dass es komplett nachvollziehbar ist, dass die wütend sind, vor allem wenn die Mannschaft nach so einem Spiel dann nicht in die Kurve kommt. Hat mich auch jetzt, ohne zu viel über meinen anderen abstiegsbedrohten Dorfverein zu reden, aber bei Hoffenheim gab es eine ähnliche Szene, wo dann die Fans die Mannschaft am Trainingsgelände nach dem Mainz-Spiel empfangen haben und danach lief es ja auch wieder besser und so ähnlich war es dann bei Sandhausen, nur war dann auch der Trainer danach weg. Alles in allem würde ich sagen, dass Oral ist irgendwie, also er hat es versucht, ein bisschen offensiver ranzugehen, höheres Pressing, aber insgesamt gab es jetzt keine riesigen Änderungen und man hat auch irgendwann so das Gefühl gehabt, dass er so ein bisschen resigniert. Am Anfang hat er versucht, Optimismus auszustrahlen, gemeint, wir müssen Spaß haben bei unserer Aufgabe. Ja, hat man dann irgendwann nicht mehr gespürt und irgendwann war es auch so eine gewisse Ratlosigkeit. Ich habe jetzt nicht genau erkannt, was er wirklich vorhat mit dem Team. Und der Feuerwehrmann, der dann sein sollte, war er eben auch nicht. Ich glaube, er ist jetzt der schlechteste Zweitliga-Trainer der SVS-Geschichte mit 6 Spielen, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen. Ja.
Okay. Und die verbleibenden zwei, wir haben ja 4 Trainer auf der Bank erlebt.
Ja, Oskar Corrociano und Gerd Kleppinger, wobei eigentlich Gerd Kleppinger mehr der Cheftrainer ist, Corrociano ist also sein Co-Trainer. Jetzt hat er noch Ralf Scharinger geholt vom Badischen Fußballverband. Lustigerweise macht er das Ganze jetzt bis Saisonende ehrenamtlich. Es bleibt auch parallel noch Verbandstrainer. Hat sogar, ich in meiner, als er angekündigt wurde, habe ich dann mal nachgeforscht, wie man das so macht auf transfermarkt.de und er hat schon mal den SVS trainiert, vor genau 10 Jahren war er erst Spieler und dann wurde irgendwann der Trainer entlassen und er war so kurz vorm Karriereende und dann hat er noch so 1,5 Jahre mal kurz ein bisschen Trainer gemacht, ab und an auch selbst noch die Schuhe geschnürt, aber war dann eher Trainer, also ja, ist nicht zum ersten Mal beim SVS. Gerd Kleppinger kennt ihn noch aus der Traditionsmannschaft vom Karlsruher SC. Also auch okay. Hier hat man gute Kontakte gehabt, um schnell noch jemanden ranzuholen. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Gerd Kleppinger zur Saisonende dann übernehmen darf, / muss. Vor 2 Jahren hat er es ja schon zusammen mit Kulowitz dann gerettet, durfte dann auch die neue Saison gehen. Das hat dann nicht mehr so gut funktioniert. Und dann kam ja Alois Schwarz, also Kleppo. Man sieht auf jeden Fall, dass er die Mannschaft sehr gut kennt. Der ist ja auch immer noch Scouting-Chef in Sandhausen. Hat auch einen extrem guten Draht zur Mannschaft und man hat eigentlich vom ersten Spiel an gesehen, was er eben vorhat. Gegen Magdeburg, Magdeburg, wurde mir von Eva gesagt, soll ich sagen.
Korrekt.
Hat er eben auf diese Fünferkette umgestellt und es hat halt super funktioniert, gerade weil die Magdeburger so variabel spielen, hat einfach das Übergeben super geklappt. Man hat die immer sehr gut gestört, auch im Spielaufbau, der ja dort auch oft riskant ist und hat daraus ist dann die Standardsituation entstanden, die zum 1-0 geführt hat. Ich hatte sogar noch im Spiel gesagt, ja, dass Magdeburg gerne mal im Spielaufbau Bälle verliert und ich glaube 10 Sekunden später war er dann auch weg und dann kam die Ecke und dann kam es 1-0. Also das hat super geklappt. Man ist dann auch deutlich variabler, habe ich das Gefühl, zum Beispiel gegen Paderborn, wo man ja schon zur Halbzeit eigentlich, wo das Spiel eigentlich schon vorbei sein könnte und dann stellt man zur Halbzeit um auf 4-3-3 und plötzlich ist es ein ganz anderes Spiel. Du hast auf dem ganzen Platz 1-gegen-1 Situation, läufst vorne mit 3 Spitzen an und setzt sie unter Druck und dann fällt plötzlich das 2-2 und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es wäre ein Sieg drin gewesen, der wäre wahrscheinlich nicht verdient gewesen. Aber und man hat auch einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein, weil vorher hätte man, ich habe es ja vorhin angeklingen lassen, 3 Jahre hat es gedauert, dass man mal nach 2-0 Rückstand oder nach 2 Tore Rückstand wieder zurückkommt. Ja, das ist auch Kleppingers Verdienst und man sieht auch so ein bisschen, dass er seinem System auch alles unterordnet, daran, dass die Kinzombi-Brüder plötzlich David Kinzombi 2 Spiele auf der Tribüne sitzt, als eigentlich der Top-Neuzugang im Sommer gekommen und jetzt dann auch unter Schwarz in den Mannschaftsrat befördert worden. Sein Bruder auch erstmal nur auf der Bank Platz nehmen müssen, einfach weil für ihn als Außenbahnspieler in diesem 5-3-2 nicht dringend Platz war. Und dann kommt er aber gegen Paderborn rein und sorgt gleich komplett für Feuer auf dem Platz, hat gleich 2 echt gute Aktionen. Was auch sehr wichtig war, war, dass Merve Papela jetzt zurück ist, der hatte einen Syndesmosebandriss und kam dann sogar zum Fürth-Spiel zurück, so das einzig Positive, was ich aus diesem Fürth-Spiel mitnehmen würde. Und der zeigt einfach, der ist ja auch eine Leihgabe von Mainz 05 und ich glaube, der könnte auch bei Mainz nächstes Jahr eine okaye Rolle spielen, vielleicht nicht als Stammspieler, aber was der da an Stabilität im Mittelfeld gibt, und er ist jetzt ja auch nicht der Größte, aber er ist absoluter Staubsauger vor der Abwehr und ist auch in Zweikämpfen meistens ganz stabil, trotz seiner Schmächtigkeit. Und auch mit Aboubekir El Zain, der ja erst im Sommer von BVB 2 kam, hat man jetzt einen echt aufgebaut, der auch dann unter Oral schon eine etwas größere Rolle gespielt hat, aber jetzt dann auch leistungsmäßig echt sein Herz auf den Platz lässt. Also nach dem Magdeburg-Spiel und nach dem Paderborn-Spiel war der so fertig, weil er so viel gerannt ist. Er hätte ja auch gegen Magdeburg schon die Vorentscheidung besorgen können. Da sind ihm, glaube ich, auch ein bisschen die Kräfte ausgegangen, dann freistehend vom Keeper. Würde ich ihm aber dann auch nicht mehr vorwerfen.
Aber das heißt quasi, wenn du jetzt dann Neuzugänge nennst, die jetzt eine gute Phase haben und mit dazu beigetragen haben, also das habe ich ja noch gar nicht gesagt, aus den letzten 3 Spielen 7 Punkte geholt, Sandhausen. 2-mal gewonnen, 1-mal unentschieden. Das ist ja das, was überhaupt Sandhausen noch da unten mit drin hält. Ansonsten die anderen, wir haben ja unter anderem über Rostock gesprochen, die wären jetzt schon viel, viel weiter weg. Also wenn das Neuzugänge sind und gleichzeitig du mir sagst, der jetzige Trainer ist der Scouting-Chef, dann wirkt es ja so, als ob Kleppinger vor allem erstmal die vorhandenen Spieler offenbar ein bisschen besser einsetzt, kann es sein?
Also ich glaube, er hat auf jeden Fall schon mal einen absoluten Plan, was er mit der Mannschaft anstellen will. Und es sind auch nicht nur zwingend Neuzugänge, sondern so jemand wie Arne Sicker, der schon in Winterpause gehen sollte eigentlich. Und der aber auch schon in der ersten Amtszeit unter Kleppinger einer der war, die eher gesetzt waren, weil er einfach weiß, was er an ihm hat. Also Arne Sicker ist jetzt kein absolut begnadeter Techniker, aber der macht da hinten halt seinen Job und der ist auch sehr flexibel einsetzbar. Der ist ja eigentlich Linksverteidiger, spielt jetzt diesen linken Part in der Dreierkette und macht das einfach sehr, sehr gut, sehr stabil. Und ja, da sieht man halt bei Kleppinger die viel zitierte Erfahrung und einfach, dass er diesen Verein halt in- und auswendig kennt. Und ja, ich glaube, das ist schon ein sehr großer Faktor. Und der andere ist, dass er eben auch einfach, ich glaube, da schon nochmal ein bisschen neues Selbstbewusstsein entfacht hat, was natürlich auch mit den Punkten kommt. Aber auch gegen Magdeburg war das von Beginn an ein ganz anderer Auftritt. Man war viel enger dran in den Zweikämpfen. Man ist jedem Ball hinterhergejagt. Auch das Gegenpressing war viel besser. Also da hat er auch schon noch einiges bewirkt.
Gut, also das ist die Trainerposition, Prognose, da bist du zu erfahren, gibst du nicht ab, ob das für Sandhausen klappt. Dann haben wir jetzt aber noch ein letztes Thema, denn während wir hier aufgezeichnet haben, hat der SVS bekannt gegeben, dass man einen neuen Sportdirektor hat, aber noch nicht verraten will, wer es ist, weil man The Mask Sportdirektor anscheinend jetzt spielen möchte mit der Öffentlichkeit.
Ja, der sollte eigentlich ja schon vor 2 Wochen da sein. Also man hatte ja quasi wenige, ich glaube 2 Tage nach der Entlassung von Thomas Oral war dann auch Mikel Kabadja nach 4 Jahren als sportlicher Leiter weg. Und man hatte dann angekündigt, in den nächsten 8 Tagen soll der neue Sportdirektor kommen. Jetzt hat es halt nochmal 2 Wochen länger gedauert, aber immerhin ist er jetzt da. Man will ihn unter anderem nicht kommunizieren, weil er offenbar noch bei einem anderen Club vertraglich gebunden ist.
Vielleicht was, Dieter Hecking.
Genau. Sehr schön.
Was natürlich die Planung auch ein bisschen erschwert. Man hatte eigentlich gesagt, man möchte möglichst frühzeitig eben diese Personalie geklärt haben, damit man eben auch rechtzeitig mit der Planung für die kommende Saison beginnen kann. Sandhausen hat jetzt auch kein monströses Personal. Also man hat den Präsidenten Jürgen Machmeier und man hat den Geschäftsführer Volker Piekser. Und dann gäbe es einen Scouting-Chef, der gerade noch nebenberuflich Trainer ist. Und ja, also viel mehr wäre da gar nicht mehr so da. Also man hat natürlich noch einen Teammanager mit Klingmann und auch Tim Kister, der gerade ich weiß nicht, ob er eine offizielle Funktion im Verein hat. Ich glaube, er hospitiert gerade viel, der macht gerade auch so eine Sportmanager-Ausbildung. Aber es braucht halt jetzt irgendeinen Kaderplaner, der sowohl für eine mögliche dritte Liga einen Plan hat, als auch für die zweite Liga. Ich hoffe da mal, dass man den neuen Mann, den man jetzt noch nicht kommunizieren möchte, möglichst auch frühzeitig einbinden kann. Offiziell ist er ab 1. Juli da, das ist halt, ich glaube, 4 Wochen vor Saisonbeginn. Da sollte vorher schon einiges geschehen. Gerade wenn es in die dritte Liga gehen sollte, da hat man 3 Verträge, die in der Liga gültig sind, wurde von Volker Piekser verraten. Da würde also einiges anfallen. Wäre natürlich optimal, wenn man da dann sich gar nicht mehr mit beschäftigen muss, aber es wäre natürlich naiv, wenn man nicht auch für die dritte Liga mit planen würde. Ja, also ich glaube schon, dass es konsequent war, Kabadja zu entlassen. Er hat auch schon sehr viel Kritik abbekommen, vor allem aus Fankreisen, also viele Fans. Ich weiß doch, hinter uns sitzen immer so ein paar Mecker-Opis bei uns auf der Medientribüne, die rufen gefühlt seit 2 Jahren Kabadja raus oder Kabaga raus, um es
ja, da muss man
zitieren.
Einfach Alex Zorninger kommen und den zeigen. Also so geht's ja nicht. Kannst du den mal vorbeischicken, bitte, Michi, dass der da mal für Ruhe sorgt.
Ich werde es ihm ausrichten, ja.
Also die offizielle Kritik von Machmeier war auf jeden Fall, dass man so ein bisschen seine DNA verloren habe. Man hat zu viel große Namen eingekauft. Ich meine, viele haben auch funktioniert. Diekmeier ist nicht nur image-technisch, sondern auch leistungsmäßig, außer dass er jetzt halt zuletzt sehr viel verletzt war. Aber davor war es ja schon stark.
Ey, komm, der ist beim SVS zum Meme geworden.
Ich durfte alle seine beiden Zweitligatore, die ersten beiden, live miterleben. Und das erste sogar selbst reportieren. Also das ist immer noch.
Das wird mal Trivia zu deiner Person, wenn du mal ein ganz alter Sportjournalist bist und man dann quasi in Fußballquizrunden spricht. Was kennzeichnet den frühen Löser? Dann ist das die Antwort.
Einmal das und dass ich vor allen Dingen bei diesem Tor erst gar nicht gerafft habe, dass es Dennis Diekmeier war, weil es mich so verwirrt hat. Aber ich hatte noch den Fakt parat, dass es sein erstes Profitor war. Das muss man dann aber auch wissen als Reporter. Also einmal die Geschichte, dass man eben viel nach Namen vielleicht eingekauft hat. Also wenn man da jemand voranstellen will, dann zum Beispiel Diego Contendo, der halt 0, gar nicht funktioniert hat. Dann die andere Sache, dass einfach die Mannschaft wenig harmoniert hat. Ich meine, einerseits war es auch ein Kunststück von Kabadja, dass er gefühlt jedes Jahr einmal den halben Kader umgeschmissen hat und es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Ich glaube, letztes Jahr 24 Neuzugänge, 24 Abgänge.
Und das ja immer für wenig Geld, wenn ich mich richtig erinnere.
Also so ziemlich alle immer ablösefrei. Genau. Dieses Jahr waren es nur 13 Neuzugänge, 14 Abgänge, nur in Anführungszeichen. Ja, das größte Problem hatte ich ja vorhin schon angesprochen, dass es kein Nachfolger für Testrot gefunden wurde, der dem Ruf des Geldes nach Ingolstadt gefolgt ist. Ja, insgesamt hat man einfach nicht das Gefühl gehabt, dass der Kader super ausgewogen ist. Vielleicht hatte dann am Ende Kläppinger auch mehr Idee, was er damit anfangen soll, als die anderen Trainer, man weiß es nicht. Und andererseits kann man natürlich auch ich glaube, was ihm am Ende das Genick gebrochen hat, war wirklich Thomas Oral, die Verpflichtung, der ja, wie gesagt, sein Mann war. Sie kannten sich schon, haben, glaube ich, sogar zusammen gespielt beim FSV Frankfurt, wo dann Kabatscha später auch Teammanager war. Und der hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und es war jetzt auch nicht das erste Mal, dass ein Trainer von ihm nicht super geklappt hat. Michael Schiele, wenn ich da zurückdenke. Ja, in Braunschweig scheint es ja ganz okay zu laufen, hat sie ja auch zurück in die zweite Liga geführt. In Sandhausen hat es überhaupt nicht funktioniert. Auch mit, ich glaube, allein mit seiner Art, er hat einfach nicht geschafft, irgendwie in dieser Mannschaft Autorität auszustrahlen und irgendwie die Mannschaft hinter seiner Mission zu vereinen. Ich glaube, taktisch ist das ein überragender Trainer, aber er hat einfach null nach Sandhausen gepasst. Und gerade ihn dann als Nachfolger für Kuschina zu holen, der in Sandhausen wirklich ein hohes Ansehen hatte und eigentlich ja schon einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel ausgegeben hatte damals, war dann insgesamt
das letzte, der nicht letzte der beste Tropfen, Move. Der berühmte. Genau. Ja. Also wir sehen, es ist viel passiert beim SVS, so wie ja auch beim Club und beim Kleeblatt. Also ich kann mir ganz entspannt angucken, wie jetzt die Saison läuft. Je nach Tabellensituation werdet ihr das ein bisschen angespannter tun. Aber es gibt ja auch noch in 2 Wochen die nächste Sendung zur zweiten Liga. Und zumindest ist aktuell der Plan, es wird auch nochmal einen größeren Rückblick geben dann nach der Saison. Jetzt erstmal möchte ich mich aber bei euch dreien bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt für den Rasenfunk. Ich danke Fadi Kiplavi, dem @GoPankhurst. Folgt ihm auf Twitter. Es ist ein Spektakel. Danke dir, lieber Fadi.
Sehr gerne, danke dir.
Dann danke ich Michi Fischer, dem @flachpass_ auf Twitter. Michi, es ist immer eine Freude, dich hier zu haben.
Und es ist natürlich auch immer eine Ehre, da sein zu dürfen. Vielen Dank, Max.
Und herzlichen Dank auch an Luis Löser, der jetzt endlich auch mal über Sandhausen sprechen durfte. Sorry, Luis, das war mir nicht so klar. Du bist bei der Hoffenheim, bei der TSG bist du halt bei mir immer gesetzt, bei Sandhausen eigentlich auch. Mit wem habe ich denn ansonsten über Sandhausen gesprochen? Ich bin gerade ehrlich verwirrt. Aber schön, dass du hier warst. Danke dir.
Sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ob du jemals mit irgendwem zitiert
über Sandhausen. Kann das wirklich sein? Kann das wirklich sein?
Sonst empfehle ich immer den Kollegen von Carpe Diem, der macht das auch super.
Ja.
Genau.
Ja, gibt diese Schwerpunktkonzeption für den Zweitliga-Kurzpass, gibt es ja noch nicht so lange. Wahrscheinlich liegt es daran.
Ja, ich glaube auch. Und wer mich länger über Sandhausen hören will, der darf gerne am letzten Spieltag, wenn dann der HSV sich in die Relegation schießt und Sandhausen vielleicht auch in die Relegation oder darüber hinaus zuhören, denn dann darf ich den hoffentlich nicht einen Hamburger Platzsturm reportieren. Ich finde, Nürnberg und Hannover sollten die einzigen Mannschaften bleiben, die in Sandhausen einmal den Platz umgemäht und das Ortsschild geklaut haben.
Hier, dann hört ihr den Hartwald-Hörfunk, der ist dann eure richtige Adresse. In diesem Sinne, lieben Dank euch dreien und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, bitte unterstützt den Rasenfunk finanziell. Es ist gut angelegtes Geld. Ich verspreche davon, mir keinen Pool zu kaufen. Das ist nicht das Plan der ganzen Unterstützung. Also, es geht hier dann auch bald weiter. Wir machen natürlich als nächstes Männerbundesliga, Frauenbundesliga kommt dann auch hier im Kurzpass. Und es erscheint bald ein Tribünengespräch. Darauf könnt ihr gespannt sein. Macht's gut, bis bald. Hier wieder im Rasenfunk. Ciao!